Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Jacobin Weekly. Mein Name ist Lauren Ballhorn, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast. Heute reden wir über eine sogenannte Gretchenfrage. Eine Gretchenfrage für die Linke, aber eigentlich auch für die gesamte Welt. Nämlich die Frage von Krieg und Frieden und ganz konkret vom Krieg in der Ukraine. Wie fing er an? Wie verläuft er? Und wie könnte er möglicherweise noch zu einem Ende kommen? Der russische Einmarsch in die Ukraine vor 2,5 Jahren hat einiges in unserer Welt auf den Kopf gestellt. In erster Linie hat er und bedeutet er bis heute unvorstellbares Leiden und Zerstörung für die Menschen in der Ukraine selbst, vor allem entlang der Frontlinie und im Osten des Landes. Doch auch abseits von diesen konkreten Zerstörungen und konkretem Leiden hat der Krieg unsere Geopolitik insgesamt aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Krieg hat eine bestehende Blockbildung zwischen einem aufsteigenden China auf der anderen Seite und einem absteigenden USA auf der anderen Seite verstärkt und beschleunigt. Die Rhetorik auf dem NATO-Gipfel diese Woche, aber auch die Rhetorik, die man Tag für Tag aus dem Kreml hören kann, bestätigen, dass diese Blockbildung vorangetrieben wird, vorangeht und zumindest bisher kein Ende in Sicht hat. Für Linke und Sozialisten hat der Krieg aber auch eine Reihe von Fragen aufgeworfen. Was tut man, wenn der Feind deines Feindes einen illegalen, völkerrechtswidrigen Krieg führt? Welchen Charakter hat dieser Krieg überhaupt? Wie ist er einzuschätzen und welche linke Forderungen kann man ihm gegenüber stellen? Aber vor allem, nach 2 Jahren zahllosen Toten, unvorstellbarer Zerstörung und wirklich kein Ende in Sicht, stellt sich die Frage, wie kann dieser Krieg noch enden? Darüber werde ich gleich sprechen mit dem Diplomaten und Hertie School Dozenten Wolfgang Sporrer, der bereits mehrmals in den Seiten von Jacobin über diesen Krieg und sein mögliches Ende geschrieben hat. Doch davor möchte ich euch nochmal freundlich daran erinnern, dass alles, was Jacobin macht, sei es unsere Online-Beiträge, unsere Podcasts oder auch unsere Veranstaltungen in Berlin und anderswo, kostenlos zur Verfügung gestellt wird, weil wir von Tausenden und Tausenden von Abonnenten monatlich unterstützt werden. Wenn du unsere Inhalte gut findest, uns finanziell aber bisher nicht unterstützt, kannst du das gerne tun, indem du ein Abo abschließt unter www.jacobin.de/abonnieren. Wenn du uns schon abonnierst, uns aber so toll findest, dass du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du das tun, indem du eine monatliche Spende einrichtest unter www.jacobin.de/spenden. Wir machen das wahnsinnig gerne für euch und wir wollen das noch jahrelang weitermachen, aber das geht nur mit eurer finanziellen Unterstützung. Vielen Dank und bis gleich mit Wolfgang Sporrer. Hallo Wolfgang und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Danke, dass du dir die Zeit nehmen konntest.
Guten Tag, Lauren.
Lass uns zum Thema kommen. Wir möchten heute über den Krieg in der Ukraine sprechen, wie er gerade aussieht und welche Perspektiven du vielleicht siehst für ein mögliches Ende davon. Aber fangen wir mit dem Status quo an. Es ist immer schwierig, im Nebel des Krieges genau zu wissen, was auf dem Schlachtfeld passiert. Und du bist ja kein Militärsoffizier, sondern ein Diplomat. Trotzdem würde ich gerne deine Einschätzung hören, wie es gerade an der Front aussieht. Wie verläuft momentan der Krieg? Und was wollen eigentlich die jeweiligen Regierungen, also die jeweiligen Seiten im Krieg inzwischen erreichen?
Um zu wissen oder um zu verstehen, wie es zurzeit im Krieg ausschaut, muss man, glaube ich, ein bisschen hinauszoomen und darf sich jetzt nicht auf jede kleine Stadt, wo die Russen vielleicht etwas vorrücken und dann wieder zurückgeschlagen werden und dann wieder etwas vorrücken und dann vielleicht noch weiter vorrücken. Das sind alles in allem sehr, sehr, sehr kleine Schritte von beiden Seiten. Wenn man jetzt ein bisschen hinauszoomt, sieht man, dass doch die operationell aktivere Rolle in den letzten Monaten, also eigentlich schon seit dem Ende der sogenannten ukrainischen Gegenoffensive, eher auf der russischen Seite liegt. Das heißt, die russische Seite kann zwar keine wirklich größeren Geländegewinne oder größere strategische Gewinne verzeichnen oder gar kriegsentscheidende Gewinne, kann sich aber mehr oder weniger an der Front aussuchen, wo gekämpft wird, wo nicht gekämpft wird, wann gekämpft wird. Also sozusagen die Initiative, wenn schon nicht der klare Vorteil, hat sich eher von der, also im Laufe des letzten Jahres, eher von der ukrainischen auf die russische, also von der Seite des Verteidigers auf die Seite des Angreifers hinbewegt. Das ist natürlich für die Ukraine keine besonders positive Entwicklung. Man darf nicht vergessen, dass das alles nicht passiert wie auf einem Billardtisch, sondern dass es da um riesige Verluste an Menschen, aber auch an Kriegsmaterial geht, die natürlich beide Seiten erleiden. Es wird uns immer gesagt, ja, die Russen haben so unglaublich hohe Verluste, das mag schon stimmen. Das soll uns aber nicht darüber hinwegdeuten, dass auch die ukrainischen Verluste in einem Ausmaß stattfinden, jeden Tag, die diese Vorgänge zu einem Abnutzungskrieg machen. Und zwar zu einem Abnutzungskrieg, der nicht, meines Erachtens, über Jahre durchhaltbar ist. Das hat ja, glaube ich, auch Präsident Zelensky schon in seinem Statement vor ein paar Wochen angekündigt, wo er gesagt hat, die Ukraine hat nicht die Absicht, diesen Krieg noch jahrelang zu führen. Das Problem, was wir sehen, um zum zweiten Teil Ihrer Frage zu kommen, ist, was sind die Kriegsziele der Regierungen? Und hier muss man ganz klar die offiziellen Kriegsziele von den wahrscheinlichen Kriegszielen, trennen. Im Besonderen auf der russischen Seite. Wie wir alle wissen, was das Kriegsziel auf der russischen Seite ist, hat sich nie geändert. Das ist die Denazifizierung der Ukraine. Und Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine. Das Gute an diesem Kriegsziel ist, also zynisch gesprochen, dass es unerreichbar ist und dass auch jede Situation am Schlachtfeld vom ersten Tag an bis zum heutigen Tag gerne einseitig so gedeutet werden kann. Niemand weiß, was Demilitarisierung und Denazifizierung bedeuten. Deswegen ist das sehr leicht, auch von der russischen Seite, also von Putin, weil der ist die russische Seite dieser Tage, interpretierbar. Das heißt, jetzt muss man daran, was ist das wahre russische Kriegsziel? Und da gehen die Meinungen wirklich unter den Experten auseinander. Es gibt die sehr prominent vertretene Meinung, dass das wahre Kriegsziel der Russen die absolute Zerstörung und Vernichtung der Ukraine als unabhängiger Staat ist.
Also auch den Westen des Landes.
Auch den Westen, die Ukraine als Land selbst, was dann irgendwo noch ohne ukrainische Identität von Russland kontrolliert überbleibt, hat dafür eigentlich jetzt nicht so die entscheidende Bedeutung. Wenn das Ziel die tatsächliche Vernichtung und Zerstörung ukrainischer Identität ist, also jeder, der sagt, der Krieg ist genozidal, wird dies als Kriegsziel annehmen, der weiß natürlich, dass die Russen zum jetzigen Zeitpunkt noch praktisch nichts erreicht haben. Ne? Ukrainische Identität ist gestärkt, die Verankerung der Ukraine im Westen ist gestärkt, die Einheit des ukrainischen Volkes ist gestärkt, was ja noch vor einiger Zeit sehr zwischen Pro-Russland und Pro-Ukraine gespalten war. Also wenn das Kriegsziel ist, dann hat Russland bereits vollkommen versagt und kann das auch nicht mehr zu einem Ende bringen. Manche sagen, das russische Kriegsziel ist eine sozusagen Rausreißung der Verankerung der Ukraine in den westlichen Militärstrukturen. Sprich, es geht um die NATO und vielleicht um die Krim. Also es geht sozusagen um die außenpolitische Orientierung der Ukraine. Dieser Krieg, wenn es darum ginge, wäre es noch nicht komplett verloren, weil so etwas kann durch fortgesetzten Angriffskrieg und durch sozusagen weitere Coercion, weiteren Zwang auf die Ukraine eventuell, wer weiß es, erzwungen werden auf dem grünen Tisch. Andere Leute wiederum sagen, es geht der Russischen Föderation um Gebiete. Da würde ich allerdings sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Da nehme ich die Krim aus. Es geht den Russen strategisch sehr stark um die Anbindung der Krim an Russland, im Besonderen darum, die Militärbasis dort in Sevastopol, die Seebasis dort aufrechtzuerhalten. Also kurz gesagt, russische Seite hat ein undefinierbares, unrealistisches, absurdes Kriegsziel, was interpretiert werden kann und wo wir eigentlich, es gibt für alles gute Argumente, außer, glaube ich, für die territoriale Frage. Also für den Donbass und für Saporischja und für was auch immer hätte und für Kherson, wenn das sozusagen das Objekt des Krieges wären, wäre der Krieg erstens sehr leicht zu beenden und zweitens wäre nie ausgebrochen. Auf der ukrainischen Seite ist das offizielle und ich glaube das wahre Kriegsziel das gleiche, nämlich eine vollkommene Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen von 1991, inklusive einer vollen Westanbindung mit einer Mitgliedschaft in EU und NATO. Ob dieses Kriegsziel realistisch ist, ist meines Erachtens diplomatisch formuliert unsicher. Ich glaube, dass auch die ukrainische Regierung langsam beginnt, alternative Kriegsziele ins Auge zu fassen. Alternative Kriegsziele wäre zum Beispiel wäre eine Wiederherstellung der Ukraine in den de facto Grenzen vom 23. Februar 2022 plus eine Anbindung an die Europäische Union. Notabene, wenn es dazu käme, wäre die Ukraine der größte Kriegsgewinner in diesem Krieg. Wenn die Ukraine diesen verbrecherischen Angriffskrieg beendet, damit, dass sie ihre Westbindung verstärkt, ihre territoriale Integrität, ihre territoriale Ausdehnung auf die gleiche sozusagen Ausdehnung wie 2022 wieder erreichen kann, hätten sie einen der größten historischen Kriegsgewinne errungen, der eigentlich in keinster Weise als irgendwie als ein fauler Kompromiss oder sowas bezeichnet werden könnte. Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine von einer Großmacht angegriffen wurde und sich heroisch verteidigt hat bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn es um den Westen geht, hat der Westen Kriegsziele? Tja, das ist eine große Frage. Der Westen hat sich bisher vollkommen zurückgehalten, von Kriegszielen zu sprechen. Es wird immer wieder von Unterstützung des ukrainischen Friedensplanes, der nichts anderes ist als eine Zusammenfassung der Kriegsziele, gesprochen. Aber auch da ist man jetzt schon so weit davon abgekommen, dass man eigentlich nur mehr diese drei vollkommen unkontroversiellen Punkte diskutiert hat auf der Friedenskonferenz, auf dieser sogenannten Friedenskonferenz in Genf, die eigentlich eine Ukraine-Unterstützerkonferenz war, nicht? Also so viel zu den Kriegszielen. Ich weiß nicht, bin jetzt auch schon ein bisschen darauf eingegangen, für wie realistisch ich das Erreichen dieser jeweiligen Kriegsziele halte, aber vielleicht können wir uns darüber noch ein bisschen unterhalten, wer weiß.
Ja, also vielleicht mit den Kriegszielen verbunden. Du hattest ja vorhin den ukrainischen Friedensplan angesprochen. Es gab ja vor wenigen Wochen, oder vielleicht war es schon vor einem Monat, gab es diese Friedenskonferenz in der Schweiz, wo Länder wie China sich nicht beteiligt haben, weil Russland nicht eingeladen war. Aber Putin hat nochmal vor ein, zwei Tagen nochmal öffentlich sehr laut gesagt, dass er jederzeit bereit ist zum Verhandeln. Die Ukraine muss lediglich ihre Truppen aus allen besetzten Gebieten abziehen, sozusagen, die er natürlich nicht als besetzten Gebieten betrachtet. Aber das heißt, wir haben nach wie vor auf beiden Seiten abstrakte Friedensangebote, die aber immer daran geknüpft sind, dass man die Kriegsziele der anderen annimmt. Wie realistisch ist diese Verhandlungsbereitschaft momentan?
Also die Verhandlungsbereitschaft ist, glaube ich, komplett unrealistisch, wenn sie den Seiten, den Parteien selbst überlassen wird. Es stellen sowohl die Russische Föderation als auch die angegriffene Ukraine völlig unrealistische Bedingungen für überhaupt Verhandlungen über einen Waffenstillstand, die eigentlich dazu gemacht sind, dass sie abgelehnt werden. Nicht? Das heißt, man will eigentlich keinen Waffenstillstand, aber weil halt das populär ist, sagt man, ich bin ja bereit zu verhandeln, aber vorher musst du aufgeben. Aber das zeigt natürlich auf keiner Seite, weder auf der russischen noch auf der ukrainischen, irgendeine Form von Verhandlungsbereitschaft, weil Verhandlungsbereitschaft müsste es eine Bereitschaft sein ohne Vorbedingungen. Und das muss ich jetzt dreimal unterstreichen, ohne Vorbedingungen in Verhandlungen zu gehen. Es müsste mal dadurch zustande kommen, dass man eine Shuttle-Diplomatie akzeptiert, die eventuell von wem auch immer ausgehen könnte. Das möchte ich jetzt nicht so genauer machen. Dass man Shuttle-Diplomatie akzeptiert, dass man vor allem akzeptiert, zu verhandeln, auch wenn es einmal noch keinen Waffenstillstand gibt, dass man einfach mal beginnt zu verhandeln über einen Waffenstillstand. Also, und da würde ich die Rolle von Vermittlern sehen, da würde ich die Rolle, der Westen kann das nicht machen, der Westen hat sich in diesem Konflikt komplett einseitig positioniert. Und große Teile der Europäischen Union haben das auch. Also große Teile der Europäischen Union, inklusive der europäischen Institutionen, kommen für diese Rolle nicht in Frage. Die Amerikaner kommen dafür natürlich immer irgendwie in Frage, aber auch die haben sich zu klar positioniert, solange Biden an der Macht ist, also solange Biden noch Präsident ist. Für diese Rolle...
So, das heißt, dass Trump der Peacemaker sein könnte.
Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, weil dieses Prospekt einer Trump-Presidency wäre auf allen Ebenen so deprimierend, dass man, aber um ernst zu bleiben, die Ukraine-Politik der Amerikaner würde sich natürlich sehr stark ändern unter Trump. Ne? Also das würde, und da hofft auch Putin, nicht? Aber jetzt einmal, um außerhalb der USA mit all ihren politischen Unwägbarkeiten zu bleiben, dafür würden sich natürlich Nationen wie die Türkei, wie China, wie Brasilien hervorragend eignen, die offene Kanäle sowohl zu Herrn Putin als auch zu Herrn Zelensky haben und die sagen könnten, jetzt ist es, man darf natürlich nicht vergessen, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, sowohl Russland als auch die Ukraine sind in diesem Konflikt vollständig oder beinahe vollständig vom Ausland abhängig. Mhm. Vom Ausland, von ihren Protektoren abhängig. Wenn Europa und die USA aufhören, der Ukraine Waffen und Geld, vor allem Geld, Waffen gibt es eigentlich viele, aber makroökonomische Unterstützung. Ohne makroökonomische Unterstützung des Westens bricht die Ukraine innerhalb von Wochen zusammen, muss diesen Krieg aufgeben, das ist ganz klar. Ohne Bereitschaft von China und Indien, russische Waren zu kaufen, Sanktionen zu umgehen, bricht Russland innerhalb von kurzer Zeit zusammen. vielleicht nicht innerhalb so schnell wie die Ukraine, aber dann können sie ihren Kriegskurs nicht lange aufrechterhalten. Also sowohl die Ukraine als auch Russland sind extrem intensiv von ausländischen Mächten abhängig und die es dann, und das ist leider Realpolitik, auch sozusagen in ihrer Kapazität haben, an die jeweiligen Partner, ich möchte jetzt absichtlich nicht das böse Wort Proxys sagen, heranzutreten, um zu sagen, listen, wir unterstützen euch, aber dazu hätten wir folgende A, B, C, D, E Bedingungen. Ne?
Aber das passiert bisher nicht, auf keiner der beiden Seiten.
Das passiert natürlich hinter den Kulissen, ganz klar. Das passiert zum Beispiel dadurch, dass die USA sagen, ja, ihr könnt unsere, was weiß ich, Raketen dort einsetzen und da dürft ihr es nicht einsetzen. Nicht dort am Territorium der RAF und hier schon, etc. Das passiert dadurch, dass man den Ukrainern sagt, welche Waffen sie kriegen und welche Waffen sie nicht kriegen. Das passiert aber auch von russischer Seite 100% garantiert, dass Xi und Modi ihre freundliche Rolle und ihre freundliche Unterstützung gegenüber Putin nicht ohne jede Vorbedingung sagen. Mhm. Also jetzt zu sagen, naja, der Frieden ist ja nur eine Sache von Ukraine und Russland, ne? Es sollen sich die zwei einmal zusammentun, ist natürlich verlogen. Weil die USA, Europa, China und Indien haben genauso einen großen Stake in diesem Krieg, wie, also nicht so groß wie die Ukraine und nicht wie Russland, aber haben einen großen, wichtige Rolle und sind tatsächliche Superpowers, von denen jede einzelne den Kurs des Krieges radikal verändern könnte.
Mhm. Aber tut es bisher nicht,
das ist richtig.
Und blicken wir vielleicht nochmal auf, du hattest gesagt, der größte Stake in dem Konflikt sozusagen haben die Ukraine und Russland. Inwiefern kann man wirklich sagen, wie die Bevölkerungen dazu stehen? Also es ist bekanntlich schwer, verlässliche Umfragedaten aus Russland zu bekommen, aber eigentlich auch aus der Ukraine. Bisher hieß es immer, die Ukraine unterstützen, zu dem ukrainischen Volk unterstützen, indem man Waffen liefert. Doch in letzter Zeit gibt es immer mehr Indizien, dass die öffentliche Meinung in Ukraine selbst vielleicht gar nicht so geschlossen hinter dem Krieg steht, wie zuvor gedacht. Siehst du das ähnlich oder ist das?
Das sehe ich ganz, 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 ganz stark ähnlich. Und das ist auch ganz normal, wenn man sozusagen daran denkt, wie lange der Krieg schon dauert. Wenn man denkt, wie lange der Krieg schon dauert, wie sehr die Ukrainer in Kiew, in Kharkiv, in Odessa, in Dnipro, aber auch in Lemberg, in Lviv, wie sehr die Bevölkerung unter diesem Krieg leidet, wie viele Leute umkommen, gerade wieder erst dieser Angriff auf das Kinderspital. Nicht? Jetzt kann man sagen, das ist die Schuld der Russen, da hat man sicher recht, auf die eine oder andere Art und Weise ist es auf jeden Fall die Schuld der Russen. Jetzt kann man aber auch sagen, das ist die Schuld des Krieges, sowas passiert im Krieg. Und auch damit wird man recht haben. Also, du beziehst dich wahrscheinlich auf die Umfrage vom Carnegie-Institut für Internationales Carnegie-Institut.
Genau, ja.
Das war eine hervorragende Umfrage. Und ich glaube, dass die Ukrainer mehr als je zuvor Frieden wollen. Und dass sie auch bereit sind, zumindestens einen Eintritt in Gespräche. Ich rede noch nicht von irgendwelchen Zugeständnissen. Ich rede noch von keinem einzigen Zugeständnis. Ich rede von einem Eintritt in Gespräche mit einem eventuellen Waffenstillstand. Ich glaube, dass es dafür in der Ukraine eine gute Zustimmung geben könnte. Mhm. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Ukraine dieser Tage, also nach 3 Jahren, nachdem sie angegriffen wurden, dass sich die öffentliche Meinung nicht mehr so liberal und nicht mehr so offen ist, wie das in einer friedlichen Gesellschaft in der Ukraine vor dem Krieg der Fall war.
Also was meinst du damit?
Wenn man in der Ukraine den Krieg kritisiert oder sagt, eigentlich sollten wir Frieden schließen oder eigentlich sollten wir nicht in die NATO oder eigentlich sollten wir auf die Krim vergessen, ich bin mir nicht sicher, wie sicher man dann in der Ukraine ist, nicht vor offizieller Verfolgung, aber vor öffentlicher Ächtung. Weil Gruppen sind sehr, Mirotorets zum Beispiel, sind sehr, sehr, sehr stark in der Ukraine. Und die auch gegen sogenannte Verräter immer wieder sehr unangenehm vorgegangen sind. Da kommt man dann auf den Weg, wird an den Checkpoints verhaftet, etc. Das ist sehr unangenehm. Auf der russischen Seite ist es ganz klar. Auf der russischen Seite kann man zwar gegen den Krieg sein, darf aber nicht sagen, weil die russische Repression gegen die Opposition, aber gegen alles, was auch nur so aussieht, als wäre es eine Opposition, gibt es eine massive Repression, die es seit den Zeiten der Sowjetunion, und zwar seit den dunkleren Zeiten der Sowjetunion, nicht mehr gegeben hat. Also auf der russischen Seite ist ganz klar, dass eine Staatsrepression gegen alles, was die offizielle Politik der widerspricht. Und auf der ukrainischen Seite ist es eine teilweise vom Staat, aber nicht vor allem vom Staat, aber vor allem von der Zivilgesellschaft ausgehende Druckposition, die auf Leute gebracht wird, die eventuell etwas abweichender Meinung sind. Also in allen meinen Gesprächen mit Ukrainern und in meinen Gesprächen mit Ukrainern, gute Freunde von mir, die haben eigentlich alle sehr vernünftige Positionen, die sagen, ja, natürlich werden wir das nicht, die Krim, ja, gut. Wenn wir wieder so dastehen, wie wir am 22. Februar 22 da gestanden sind, mein Gott, war das schön, ne? Und Donbass, ja, mein Gott. Die sagen aber dann immer, bitte erzähl das keinen anderen Ukrainern, ja? Das ist jetzt nur zwischen mir und dir. Wenn du ein guter Freund bist. Ich möchte nicht in Schwierigkeiten kommen. Ne?
Verstehe.
Aber das ist auch keine, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mit Russland und Ukraine zu tun hat. Ich glaube, es gibt kein Land, ich weiß nicht, wie das in Afrika ist zurzeit, aber ich glaube, es gibt kaum ein Land, das sich in einem existenziellen Krieg befindet, wo aber Antikriegspropaganda im eigenen Land zugelassen wird. Also das ist jetzt kein ukrainischer Special Trade.
Ja, verstehe. Ja. Aber dann lass uns nochmal vielleicht auf diese Friedens- oder Verhandlungsperspektive blicken, weil du warst ja selber, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du warst ja selber beim Minsker Abkommen involviert, absolut, oder hattest da zumindest teilgenommen. Also
in den darauffolgenden Verhandlungen.
Okay, also aber das heißt,
du hast... geschlossen wurde, aber es gab ja alle 2 Wochen Implementierungstreffen und bei vielen Jahren war ich...
Also du hast jahrelang miterlebt, wie diese Seiten begleitet von anderen Supermächten, wie die USA, wie China, nicht China, aber EU verhandelt haben. Ne? Also du weißt, dass solche Gespräche möglich sind. Und es gab dann auch kurz nach dem Kriegsausbruch diese Verhandlungen, die dann letztendlich im März 2022 gescheitert sind. Mich würde interessieren, warum... Ich meine, es gibt ja verschiedene Theorien, warum die Verhandlungen damals gescheitert sind, aber warum kommt es jetzt nicht mehr zu Gesprächen? Wenn beide Seiten kriegsmüde sind, wenn beide Seiten Druck bekommen von ihren Sponsoren, sagen wir so, auf der Welt, wieso sind wir in so einem Stillstand geraten?
Naja, ich glaube, warum wir in so einen Stillstand geraten sind, hat andere Gründe als die, warum die Minsker Gespräche gescheitert sind. Ein großer Grund für das Scheitern der Minsker Gespräche war, und das muss man natürlich erklären, Covid. Man hat sich in den letzten 1,5 Jahren der Minsker Gespräche eigentlich kaum mehr persönlich gesehen. Man hat das online gemacht und es ist immer, wo man sozusagen in Minsk persönlich zusammengesessen sind. Also ich muss ganz kurz korrigieren, USA war nicht dabei, das war Deutschland, Frankreich, Russische Föderation, Ukraine und die sogenannten Rebellen, also die russischen Proxys und die OSZE als Vermittlerin, als Chairperson der jeweiligen Arbeitsgruppen. Und wenn man ein Vermittler ist in einem Verhandlungsraum, wo man dann auch für einen Kaffee gehen kann oder für eine Zigarette hinaus, und da kommt's nicht schnell zu einem Schreiduell. Online, wenn du in deinem Kämmerlein sitzt, ist es wesentlich leichter, dass eine Diskussion, vor allem eine harte Diskussion oder eine schwierige Diskussion, eine emotionale Diskussion, zu einem Schreiduell verkommt, wo man dann auch schnell den Computer abdrehen kann und nichts mehr hört. Also das ist ein großer Grund für das Scheitern von Minsk. Der zweite Grund des Scheiterns von Minsk, aber das ist jetzt alles Ancient History, das ist, dass keine Seite eigentlich eine Implementierung wollte. Die russische Seite hat sich geweigert, die sicherheitspolitischen Bestimmungen, wie zum Beispiel Waffenstillstand, wie zum Beispiel Rückzug schwerer Waffen, wie zum Beispiel Disengagement, also Entflechtung zuzustimmen, etc.
Aber dann könnte man nicht sagen, Russland wollte den Krieg?
Der Krieg ist ja auf einem sehr niedrigen Niveau, hat stattgefunden. Und die ukrainische Seite auf der anderen Seite wollte nie die Bestimmungen der Minsker Vereinbarungen, die politischen Seiten betroffen haben. Die wollten nie diese sozusagen Autonomie dieser sogenannten gewissen Regionen im Osten, also des Donbass. Sprich, die eine Seite hat die andere Seite politisch blockiert, die andere Seite hat die andere militärisch blockiert und deswegen ist es zu nichts gekommen. Und dann kam Covid und das war's dann. Warum jetzt noch nichts passiert? Also das Traurige ist, wenn man sich das Leiden an der Front anschaut, ist, dass noch keine Seite die Meinung hat, dass sie sozusagen out of options wäre. Es gibt die in der Mediationstheorie das Konzept der Reife. Wann ist etwas reife Mediation? Und eines ist ein sogenanntes mutually hurting stalemate. Also eine sozusagen Patt, was beiden Seiten gleiche Schmerzen oder starke Schmerzen zufügt. Die starken Schmerzen sind da, aber wir sind immer noch in einer Situation, wo die Ukrainer glauben, ja, jetzt kommen noch mehr Waffen und vielleicht kommen sogar NATO-Soldaten, wer weiß, und mehr Geld. Vielleicht können wir da noch was Besseres machen, jetzt nicht. Und auf der russischen Seite gibt es die ganz klare Vorstellung, dass die Ukraine das auf die lange Dauer nicht durchhalten wird. Dass die Ukraine das nicht durchhalten wird, dass der Westen das nicht durchhalten wird. Es wird sehr stark auf Trump gehofft, der ja dann so eine Art Pax Americana, also einen wahrscheinlich relativ instabilen, aber wahrscheinlich sogar operationellen Frieden diktieren wird, was er ja kann, ne? Darf man nicht vergessen. Jede der Seiten kann jede der Seiten, Ukraine, Russland, China, Indien, Europäische Union und die Amerikaner. Und wenn da einer sagt, okay, ich ändere meine Politik 100%, ich gehe jetzt auf ein Friedensdiktat, darauf hofft natürlich Russland. Russland hofft darauf, dass Regierungen, die sich sehr stark für intensive Geldflüsse an die Ukraine ausgesprochen haben, abgewählt werden, was jetzt zum Beispiel in Frankreich gesehen wurde. Wird sicher hofft, dass sie vielleicht sogar noch die deutschen, glaubt, dass vielleicht die deutschen Wahlen auch hier eine Änderung bringen werden. Weil in vielen Ländern kommt es ja jetzt schon einmal, es ist, und das darf man nicht vergessen, und das vergessen auch viele Militär- und Politikexperten, zu sagen, wir sind für mehr Waffenlieferungen, mehr makroökonomische Unterstützung, mehr Hilfe für die Ukraine, ist eine sehr leichte und sehr wohlfeile Darstellung. Wenn allerdings die Story in die Richtung kippt, wie das ja jetzt in Deutschland eigentlich schon der Fall ist und in vielen anderen Ländern auch, wir sind für mehr Geld, für mehr Waffen für die Ukraine und dafür müssen wir zu Hause weniger Straßen bauen, weniger Brücken renovieren, weniger Sozialleistungen geben und so weiter und so weiter und vielleicht sogar weniger Pensionen zahlen. Ich glaube, wenn diese Korrelation, die am Ende immer da ist, weil die Schuldenbremse geht ja auch nicht weg, ne? Wenn diese Korrelation einmal klarer in den Vordergrund tritt, dann wird das mit der öffentlichen Unterstützung auch wesentlich prekärer werden, auch für die deutsche Regierung. Und das weiß Putin, das weiß Putin ganz genau. Und er weiß auch, dass Waffen im Westen unglaublich teuer sind. Das darf man nicht vergessen. Waffen am freien Markt im Westen sind unfassbar teuer. Haben unglaubliche Gewinnmargen, unglaubliche Markups. Da machen die Lockheed Martins und die Rheinmetalls dieser Welt Milliarden Gewinne. Diese Gewinne werden in Russland nicht gemacht. Die Waffen werden sozusagen at cost für den Staat. Jetzt geht natürlich über komplexere Prozesse. Aber wer sozusagen at cost an den Staat produziert, hat Kost produziert und an den Staat weitergegeben. Also da sieht Russland die Vorteile auf seiner Seite. Und Russland und Putin muss nicht wiedergewählt werden. Oder musste erst, glaube ich, nie wiedergewählt werden.
Ja, dann vielleicht können wir, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber nochmal mit Blick auf die Rolle Europas, da würde mich interessieren, Viktor Orban war jetzt vor wenigen Tagen in Peking, dann in Kiew und in Moskau, also hat quasi Gespräche mit allen Seiten geführt und wurde von einigen europäischen Staatschefs dafür scharf kritisiert, dass er nicht im Interesse der Union handelt. Ich glaube, es gibt sogar die Bedrohung, ihn offiziell zu sanktionieren. Aber letztendlich, egal was man von Orbans Politik hält, ich persönlich überhaupt nichts, zumindest seine Politik zu Hause, aber letztendlich wird dieser Krieg ohne solchen Gesprächen nicht zu beenden sein. Meinst du, dass Europa, anders als die USA, in der Lage sein könnte, solche Gespräche zwischen allen Seiten zu initiieren? Oder ist Europa zu tief in den westlichen Lager sozusagen gezogen, dass ein Ausweg gar nicht mehr möglich ist?
Also zwei Worte dazu, zwei Worte zu Orban. Ich hätte diese Friedensinitiative mit einer Shuttle-Diplomatie zwischen Kiew, Moskau, Peking und Washington. Mir fehlt Neu-Delhi dafür etwas, ein bisschen mal gut. Von jedem anderen als Orban hätte meine vollste Unterstützung gehabt. Ne? Meine vollste Unterstützung. Ich glaube, das ist genau das, was mehr europäische Staatschefs tun sollten. Vielleicht auch Staatschefs, die mehr Credibility haben als Viktor Orban. Ja, einer der wirklich korruptesten, man darf ja nicht vergessen, was der aus Ungarn gemacht hat. Ne? Und das nimmt ihm leider muss ich sagen, leider auch für solche im Prinzip vernünftigen Aktionen, die jedwegliche Legitimität und Glaubwürdigkeit, um das wirkungsvoll zu machen, weil in Wirklichkeit weiß ja auch jeder. Der Putin weiß genau, der Xi weiß genau und der Biden weiß ganz genau, dass der Orban ein Clown ist in Europa. Das weiß jeder. Aber die Initiative selber, wenn man das sozusagen abstrakt außerhalb des Kontexts stellt, absolut, absolut zu unterstützen. Die Frage, kann die Europäische Union Vermittler in diesem Krieg sein, möchte ich leider mit einem fast klaren Nein beantworten. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass tatsächlich noch immer also dass es nie eine eindeutige Position in Europa geben wird, die zu diesem Thema. Ne? Es gab bisher keine einheitliche Russlandpolitik, es gibt jetzt keine einheitliche Russlandpolitik. Die Europäische Union entscheidet einheitlich, einstimmig, was in der Außenpolitik passiert. Also das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass wir gerade Spitzenpersonal haben, das eventuell sogar ernannt wird dieser Tage, die sich schon sehr, 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 sehr eindeutig in diesem Krieg positioniert haben und sich sozusagen dadurch als Friedens... Man darf ihn nicht vergessen, die sind ja keine Beamten, die Kommissionspräsidentin und der hohe Repräsentant, ne, oder Repräsentantin. Die haben ihre politische Rolle. Also, das würde es sehr schwierig machen. Also ich glaube daran nicht. Ich glaube, das hat sich Europa von vornherein, diese Rolle hat sich Europa von vornherein, ich glaube sogar willentlich, sozusagen verbaut.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, dann lasse ich dich gehen. Wir haben jetzt gar nicht über den Krieg in Gaza gesprochen. Den will ich jetzt auch nicht groß thematisieren. Aber wir hatten vor 2,5 Jahren der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine, die sich in einen sehr langen Krieg entwickelt hat, ohne Ende in Sicht. Und vor 9 Monaten hatten wir den Angriff der Hamas auf Israel, gefolgt von dem israelischen Angriff auf Gaza, das bis heute andauert, auch in Zehntausenden Toten von Zivilisten geführt hat, obwohl in beiden Fällen, also sowohl in Ukraine als auch in Gaza, es wiederholt zu Friedensaufrufen kommt, es wiederholt zu Kritik und Denunziation international kommt, aber die internationale Gemeinschaft ist nicht in der Lage, diese zwei Kriege zu beenden. Obwohl zumindest in dem Falle in Gaza es um einen sehr, sehr, sehr engen Bündnispartner des Westens handelt, der auch mehr oder weniger angewiesen ist an Waffenlieferungen aus Deutschland und den USA, scheint es unmöglich zu sein, Israel zu bringen, aufzuhören. Du hast jetzt jahrzehntelang in der internationalen Politik gearbeitet, als Diplomat kennst dich gut aus. Siehst du letztendlich eine größere Bedrohung für die Post-Kaltkriegs-Weltordnung sozusagen? Also die regelbasierte Weltordnung, kann sie noch nach diesen zwei Kriegen weiter existieren in der Form?
Die Frage ist, ob sie noch existiert. Also nimmt ja an, dass sie funktioniert und existiert. Und das muss man mal in Frage stellen. Zu Gaza möchte ich nur Folgendes sagen. Ich habe gerade gestern wieder was gelesen zum Thema Olympische Spiele 1972, das Attentat, das schreckliche Attentat, die Morde an Israelis von palästinensischen Terroristen, die darauffolgenden israelischen Gegenschläge. Also das Gaza ist ja etwas, was uns nicht erst seit dem 7. Oktober begleitet. Gaza ist ja etwas, was uns begleitet eigentlich seit weit mehr als 50 Jahren. Es handelt sich hier um die letzte Eskalation, um die letzte grauenvolle Eskalation. Der Krieg wurde widerwärtigst eskaliert von der Hamas am 7. Oktober mit Massenmord und Geiselnahme und Folter an israelischen Zivilisten, ironischerweise an denen, die am meisten an Frieden interessiert sind, Kibbutzim dort in der Rande des Gazastreifens, gefolgt von einer auch kaum noch jemals dagewesenen grausamen Vergeltungsaktion der israelischen Armee gegen alles, was palästinensisch ausschaut. sowohl im Gazastreifen als auch in der Westbank, darf man nicht vergessen, wie sich dort die Situation verändert hat. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Und beides ist natürlich aufs Schärfste zu verurteilen. Und also ich glaube, da könnte sich das ICC wirklich einmal, das Internationale Strafgericht, einmal wirklich abarbeiten an diesem Konflikt. Ja? Was sie wahrscheinlich tun werden. Aber sowohl die Terroranschläge 7. Oktober als auch die israelische Reaktion war voll von Kriegsverbrechen. Ja? Aber was ich beobachte, ist, dass die Lust in der den Krieg umgebenden Region, also in Libanon, im Irak, in Jordanien, in Syrien, im Irak, keine ist, die zurzeit auf eine größere regionale Eskalation hinarbeiten will. Sprich, das ist ein fürchterlich tragischer Konflikt, der aber meiner Meinung nach auch durch internationale Bemühungen regional contained werden kann und wo sich auch wirklich alle darum bemühen, diesen Konflikt regional zu containen. Also das machen die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, die Europäer, ziehen alle an einem Strang im Gaza-Konflikt. In Wirklichkeit. Zu einem großen Teil. Nicht jetzt im Detail, aber zu einem großen Teil. Die wesentlich größere Gefahr für den Weltfrieden, für überhaupt das gesamte Kartenhaus, was unsere Welt zusammenhält, ist der Ukraine-Russland-Konflikt. Also der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, um es genau zu formulieren. Weil da geht es darum, wirklich entweder ganze Staaten zu zerstören. Und es werden ja auch schon, verschiedene Leute fantasieren ja auch schon von einer großen Ausweitung des Krieges und von dem Zerfall Russlands in seine Einzelteile und so weiter. Also menschlich tragisch ist beides, ganz, ganz furchtbar. Beendet sollte beides werden. Das Schlachten in Gaza soll endlich aufhören. Man braucht eine Zwei-Staaten-Lösung. Da haben wir jetzt nicht genug Zeit dafür, glaube ich, um die im Detail zu besprechen. Aber ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung. Aber sozusagen, dass Europa durch den Gaza-Krieg in einen bewaffneten Konflikt gezogen wird, halte ich für sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass Europa und eventuell die Welt in einen Krieg gezogen werden, in einen großen Krieg gezogen werden, der ein großes nukleares Eskalationspotenzial hat, halte ich für wesentlich, wesentlich höher im Ukraine-Russland-Konflikt. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn es mehr internationale Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt geben würde, vor allem entlang der Linien, die ich beschrieben habe, nämlich dass es je öfter und je lauter sofortige Friedensverhandlungen und Waffenstillstand gefordert wird, sprich Gespräche ohne Vorbedingungen, desto lauter wird auch der Westen und wird auch China und wird auch Indien hinhören müssen, um das ihren jeweiligen engen Partnern auch nachhaltig mitzuteilen.
Excellent. Vielen Dank, Wolfgang. Ich glaube, wir können es dabei belassen. War ein sehr spannendes Gespräch. Danke nochmal, dass du hier warst und hoffentlich bis bald mal wieder.
Sehr gut. Bye, bye.
Okay, das war es für heute. Danke nochmal an Wolfgang für das spannende und anleuchtende Gespräch und danke nochmal an euch für das Zuhören und die Unterstützung. Wenn ihr Jacobin Weekly gut findet und wollt, dass es Jacobin Weekly noch lange gibt, bitte hilft uns dabei, die Nachricht davon zu verbreiten, indem ihr uns 5 Sterne in der Bewertung gibt, ein Like gibt und vielleicht auch die Folge mit euren Freunden und Verwandten teilt. Wenn das euch aber nicht ausreicht, dann kann ich nur nochmal daran appellieren, wie ich am Anfang der Folge gemacht habe, uns zu abonnieren. Denn wir leben von unseren Tausenden von Print-Abonnenten, die dazu beitragen, unsere finanzielle Basis zu sichern und uns den Freiraum zu geben, Podcasts wie diese zu produzieren. Du kannst uns abonnieren unter www.jacobin.de/abonnieren oder auch, wenn du möchtest, eine monatliche Spende einrichten unter www.jacobin.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.